Willkommen bei Blackbox, dem Psycrime-Podcast. Euch erwartet ein True-Crime-Podcast mit der Extraportion Psychologie.
Ich bin Maxi.
Und ich bin Babsi.
Ihr habt euch schon immer gefragt, was Menschen dazu bringt, schreckliche Taten zu begehen? Dann seid ihr hier genau richtig.
Hallo oder wie auch immer Hallo auf Koreanisch heißt. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich das richtig ausspreche. Wie wahrscheinlich die meisten von euch nicht wissen, die Babsi weiß es allerdings, ich war vor jetzt ein paar Monaten für einige Wochen in Korea und bin immer noch nicht sicher, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Ich glaube, die Koreaner haben sich bei mir jedes Mal gedacht, eindeutig eine Ausländerin. Unabhängig davon, dass man es natürlich sieht, dass ich nicht koreanisch bin. Aber ich glaube, meine Aussprache hat mich tatsächlich auch jedes Mal so richtig verraten.
Das befürchte ich, ist aber immer der Fall. Also egal, wo man ist, in den meisten Fällen spricht man es ja irgendwie immer anders aus.
Ja, aber ich glaube, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, meine Mitreisenden haben es irgendwie besser ausgesprochen. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, die Koreaner sind bei meinen Aussprachen so ein bisschen zusammengezuckt.
Ich würde an dieser Stelle gerne mal ein Geheimnis offenbaren. Es würde mich nämlich gar nicht so sehr wundern, denn unsere liebe Maxi hat gelegentlich auch ein kleines, ganz kleines Problem mit den Buchstaben W und R im Englischen.
Ich weiß gar nicht, haben wir das hier schon mal gedroppt?
Ich glaube nicht, aber wenn ihr die Outtakes davon hören würdet, es ist Zucker.
Es ist schrecklich. Es ist ganz schrecklich.
Von daher, ich bin mir sicher, du hast das super gemacht, weil es kam kein R und kein W drin vor.
Ja, aber es ist Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Das hat auch so dieses, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Diese Mundbewegung ist irgendwie ähnlich und wie oft ich mich dabei verhasple. Und wie viele Tage ich gebraucht habe, bis ich mir dieses Wort merken konnte.
Also ich finde, du hast es ganz zauberhaft gemacht.
Ja.
Ich weiß zwar nicht, wie man es richtig ausspricht, aber es klang hervorragend.
Wir sagen heute einfach, das wird so ausgesprochen, wie ich es ausspreche.
Okay.
Ich bin halt einfach eine Local.
Aber jetzt erklär uns doch mal, warum genau du mit dem koreanischen Wort für Hallo diese Folge anfängst.
Ich habe heute diese Folge so angefangen, weil wir heute einen Fall aus Korea dabei haben.
Und ich würde sagen, das ist Premiere.
Das ist Premiere und ja, hat tatsächlich auch was mit meinem Urlaub, mit der missglückten Aussprache zu tun, weil ich mir nämlich dachte, in Korea, wie sieht's hier eigentlich aus mit der Kriminalität? Und ich weiß nicht, ich saß da in so einem Restaurant und dann kamen da die Nachrichten und ich dachte mir, gibt es hier eigentlich Serienmörder?
Das war eine rhetorische Frage, oder?
Ja.
Okay, weil ich wollte gerade sagen, in jedem Land gibt es Serienmörder.
Ja, aber ich habe mich gefragt, wie viele gibt's? Welche Fälle gibt's hier? Weil ich mich damit überhaupt gar nicht auskannte oder beziehungsweise noch nie von einem Fall in Korea gehört hatte. Weißt du, was ich meine? Hast du schon mal von einem gehört?
Nur einmal in einer True-Crime-Dokumentation. Ja. Aber das ist auch schon ewig her.
Ja, genau. Und ich dachte mir nämlich, das fehlt Blackbox noch. Ein koreanischer Serientäter.
Ich bin gespannt. Was hast du denn rausgefunden über die Kriminalität in Südkorea, bevor wir mit deinem Serientäter anfangen?
Also, in Südkorea ist, tatsächlich habe ich da eine Diskrepanz bemerkt zwischen dem, was so gesagt wird oder was für ein Empfinden man dort hat, zu was tatsächlich der Fall ist. Koreaner sind nämlich tatsächlich sehr vertrauensvoll gegenseitig. Also die sind in Cafés und lassen einfach ihren Laptop und ihr Handy einfach auf dem Tisch liegen, gehen auf Toilette oder gehen raus, rauchen, was weiß ich, und lassen einfach alles liegen und vertrauen einfach darauf, dass niemand irgendwas mitnimmt. Und es tut auch tatsächlich niemand. Das ist total wild. Und deswegen hatte ich eigentlich erwartet, dass die Kriminalität in Südkorea, speziell jetzt in Seoul, wo auch unser Fall spielt, geringer ist. Das ist tatsächlich aber gar nicht so. Was aber geringer ist oder zumindest geringer war, ist tatsächlich die Anzahl an Serientätern in Korea. Das ist mittlerweile, ist es so, dass seit Anfang der 1990er oder 2000er insgesamt 8 Serienmörder ihr Unwesen quasi trieben in Südkorea, was sich, naja, zum Beispiel im Vergleich zu Amerika oder zu Deutschland schon sehr wenig anhört. Und was da auffallend ist, ist, dass diese 8 Serientäter tatsächlich erst seit den 1990er Jahren aufgetreten sind.
Das heißt, es gab vor den 1990er Jahren keine Serientäter in Korea?
Zumindest keine dokumentierten.
Das erscheint mir ja irgendwie unwahrscheinlich.
Ja.
Ich meine, Mord und Totschlag gibt es, seitdem es die Menschheit gibt.
Ja, und dennoch ist irgendwie da sehr wenig aufgezeichnet.
Das ist vielleicht eher die wichtigere Frage. Mhm. Wie wird das da aufgezeichnet?
Man hat tatsächlich dieses Aufkommen von Serientätern damit in Zusammenhang gebracht, dass es in den 1990er Jahren eine schwere Wirtschaftskrise gab in Korea und danach es kein oder wenig Auffangnetze nur gab und viele Menschen da in eine Arbeits- und Obdachlosigkeit gerutscht sind und es dadurch auch zu Ausgrenzung und Isolation kam, was wiederum eben vermuteterweise dann in Gewalttätigkeit bei manchen Menschen eben geendet ist.
Mhm.
Eine Sache, die ich mir vorstellen könnte, was vielleicht damit zusammenhängt, dass es nicht dokumentiert ist, ist, dass ich gelesen und auch gesehen habe, dass, also in Dokumentationen gesehen habe, dass das Justizsystem oder Polizeiarbeit in Korea nämlich so läuft, dass die Beamten erhalten ihre Beförderungen oder erhalten Rangerhöhungen in Abhängigkeit von ihren Festnahmen, beziehungsweise davon, von wegen, wie viele Fälle sie analysiert haben und wie viele Fälle sie gelöst haben. Und das führt dazu, dass viele Fälle unter Verschluss gehalten werden, so lange, bis da ein Verdächtiger oder ein Täter gefunden wird, damit eben diese Polizeibeamten ihre Quote hochhalten können, damit es dann zu Beförderungen kommen kann. Habe ich das richtig verklärt? Hast du es verstanden?
Ich hab verstanden, also verklärt. Du hast es erklärt. Aber ja, ich habe verstanden, was du meinst. Also je mehr korrekte Festnahmen ich mache, desto schneller werde ich befördert. Wenn ich blöde Festnahmen oder gar keine Festnahmen mache und meine Mordrate geht durch die Decke, dann werde ich nicht befördert.
Ja, oder auch wenn ich eben ungeklärte Fälle habe, dann ist es schlecht für meine Quote.
Ich könnte mir übrigens vorstellen, dass es Serienmorde oder aufgezeichnete Serienmorde erst seit den 1990er Jahren in Südkorea gibt, weil Süd- und Nordkorea ja erst in den 1950er Jahren tatsächlich offiziell getrennt wurden, beziehungsweise da überhaupt erst Südkorea quasi entstanden ist, in Anführungszeichen.
Mhm.
Und ja, ist ja auch ganz, also seit 1950 gibt es ja diesen, den Koreakrieg, also den Krieg zwischen, oder Koreakonflikt, den Krieg oder den Konflikt zwischen Süd- und Nordkorea. Und ich könnte mir vorstellen, dass es ab da einfach eine Zeit lang gebraucht hat, bis man erstens eine vernünftige Dokumentation dafür hatte, zweitens in dem Staat selber vernünftige Strukturen geschaffen hat, die wachsen konnten und darüber hinaus wahrscheinlich alle auch sehr viel zu tun damit hatten, dass es diesen Koreakonflikt gab und daher möglicherweise diese, ich weiß nicht, Serienmörder oder die Entstehung von Serienmördern hat ja auch immer was mit gesellschaftlichen Entwicklungen zu tun, wie du das gerade auch schon gesagt hast. Und ich könnte mir halt einfach vorstellen, dass die Lage im Land so instabil war und es gleichzeitig aber so viel zu tun gab quasi und das Land selber noch so jung war. Also es ist ja mit 1950 immer noch jung, dass es einfach eine Zeit gebraucht hat, bis quasi diese Strukturen sich etablieren konnten.
Obwohl ich mir auch denke, dass es ja dennoch das nicht ausschließen würde, dass sowas, dass auch sowas schon mal hätte dokumentiert werden können, wenn es auf, also ich bin mir sicher, dass es das schon gab, aber eben einfach nicht dokumentiert wurde. Ich muss aber zum Beispiel auch dran denken an den Fall, den wir hier mal hatten. Das war im Laufe des Ersten Weltkriegs, wie hieß der? Der Sandmann, weißt du noch? Dieser ältere Mann, der kleine Jung.
War das nicht Onkel TikTok?
Tic-Tac, ja, genau, der war das. Und ich meine, das war ja auch in einer Phase, wo total viel Chaos geherrscht hat, wo Krieg war, wo alles wieder aufgebaut werden musste. Und obwohl es nicht gut dokumentiert ist, ist bekannt, dass es den, also oder zumindest gibt es diese Urban Legend, dass es den gab. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also ich frage mich halt, dass es da bestimmt nochmal einen anderen Grund gibt, den wir jetzt auch sicherlich nicht kennen, warum das bis in den 1990ern wirklich so gar nicht dokumentiert wurde.
Das kann gut sein, ja.
Ja. Gut. Okay, genug über die koreanische Gesellschaft geredet. Was ich noch kurz dazu sagen möchte, wenn wir hier Korea sagen, dann meinen wir immer Südkorea.
Und wenn wir hier sagen, die Koreaner sind so und so, wollen wir oder will Maxi damit sagen, dass ihr Eindruck, als sie da war, von den Koreanern, dass das das war, was sie da gesehen hat von den Südkoreanern. Das heißt aber natürlich nicht, dass alle Südkoreaner so oder so oder so sind. Und wir wollen mit diesem Fall auch nicht sagen, dass Südkoreaner gefährliche Menschen sind. Zumindest nicht gefährlicher als alle anderen Menschen auch.
Nein, das Gefühl hatte ich auch tatsächlich so gar nicht dort. Ich habe mich tatsächlich sogar teilweise sicherer gefühlt als auf den deutschen Straßen.
Und ich würde vorschlagen, mit diesem kleinen Exkurs und diesen wackeligen, holprigen Vermutungen über die Aufzeichnungen von Serienmördern starten wir in etwas Handfesteres in Form deines Falls.
Bevor ich allerdings mit dem Fall starte, mal wieder, wie so oft, eine Triggerwarnung. Es geht um, klar, wie immer, um Mord, es geht um Vergewaltigung und es werden auch Körper zerstückelt. Von daher, wenn ihr damit Schwierigkeiten habt oder glaubt, dass es für euch schwer auszuhalten ist, dann überspringt den Fall besser oder schaltet ab, wenn es schwer für euch wird. Achtet einfach gut auf euch, wie immer. Und genau, ansonsten starten wir jetzt mit dem Fall. Seoul, Südkorea. Eine Megametropole mit 9,7 Millionen Einwohnern. Alles ist bunt und leuchtet. Die Stadt brummt vor Leben. Menschen stehen an den Ampeln, laufen durch die Straßen, den Blick auf das Handy in ihrer Hand gerichtet. Sie sitzen in den zahlreichen Restaurants und Cafés, genießen ihre Mittagspause, treffen sich abends zum gemeinsamen Karaoke-Singen. Es ist eine Stadt, in der man sich sicher fühlt. Die Menschen vertrauen einander. Ein Mann läuft an einem warmen Abend Ende September durch die strömenden Menschenmassen. Er ist alleine und verschwindet unbemerkt in der gesichtslosen Masse von Seoul. 24.09.2003, Sinsadong, Seoul. Er steht auf der Straße und blickt hinüber zu diesem großen, zweistöckigen Haus. Es hat einen großen Garten, so einen wie der, den er auch immer gerne gehabt hätte. Doch ihm war das nicht vergönnt. Er ist keiner dieser reichen Menschen, denen das Leben alles schenkt. Seit 10 Minuten steht er nun da, knetet die Fäuste, die in festen Handschuhen stecken. Dann klettert er über den Zaun und landet knirschend auf dem Kies auf der anderen Seite. Er dringt durch die Tür ein und findet die beiden Bewohner im Wohnzimmer. Das Ehepaar Lee, 73 und 68 Jahre alt, findet sich an diesem Morgen einem fremden Mann gegenüber. In Panik steht Professor Lee auf. In diesem Moment trifft ihn bereits die scharfe Klinge des fremden Mannes. Er sticht ihm in den Hals, das Blut spritzt und seine Frau beginnt zu schreien. Panisch versucht sie, den Angreifer zu beschwichtigen, bietet ihm Geld und Schmuck an. Doch der junge Mann lacht nur. Blut klebt in seinem Gesicht. 3-mal schlägt er der Frau mit einem Hammer auf den Kopf. Dann dreht er sich zu Professor Lee um, der am Boden liegt, die Hände an seinem Hals. Zwischen den Fingern sickert das Blut. Er greift den Hammer fester. Dann lässt er ihn auch auf den Kopf des Mannes herabfallen. 5 Schläge, dann ist es still in diesem Haus in Sinsadong. 10.09.2003, Gugidong. Um 14 Uhr wird die örtliche Polizei benachrichtigt. Es handelt sich um einen Mord im Stadtteil Gugidong. Als die Ermittler den Eingangsbereich betreten, macht sich ein ohrenbetäubendes Schweigen breit. Sie stehen am Eingang und blicken direkt in den Wohnbereich, sehen eine alte Frau, die tot am Boden liegt. In der Küche liegt eine jüngere Frau am Boden. Ihr Kopf ist umrahmt von einer dunkelroten Blutlache. Ihr Schädel ist eingedrückt. Auch auf dem Weg in den ersten Stock ist die Treppe mit Blut bedeckt. Dort finden sie einen 35-jährigen Mann. Sein Kopf ist durch die Wucht der Schläge aufgeplatzt. Seine Hirnmasse liegt um ihn herum auf dem Boden, sickert in den Teppich. Es ist so viel Blut, dass sich die Ermittler kaum bewegen können, ohne Spuren zu vernichten. Bei den Opfern handelt es sich um Mutter, Sohn und Schwiegermutter. Der Ehemann jedoch fehlt. Sofort machen sich die Ermittler auf die Suche nach ihm und es dauert nicht lange, bis sie ihn gefunden haben. Ko Jung-won bricht zusammen, als er erfährt, dass er seine Ehefrau, seine Mutter und seinen Sohn verloren hat. Er wird in das Haus hineingeführt, weint, schluchzt. Immer wieder fragt er den Fisch im Aquarium, das neben der Küche steht, was er gesehen hat, was seine Familie hat erleiden müssen. Der Schmerz, den er empfindet, ist echt. Und so rücken die Ermittler ab von ihrer Vermutung, es könnte sich bei ihm um den Täter handeln. 16.10.2003, Samsung-dong, ein Notruf geht ein. Ein junger Mann ist am Telefon, vollkommen aufgelöst. Er berichtet, seine Mutter blutüberströmt in ihrem Badezimmer gefunden zu haben, sei sich sicher, sie sei angegriffen worden. Sofort machen sich zuständige Ermittler auf den Weg zu dem Wohnhaus und wieder finden sie Unmengen an dickem, dunkelrotem Blut. Die Frau, der das Blut gehört, überlebt den Abend nicht. 18.11.2003, Hyewa-dong. Es ist 12.30 Uhr, als er das Haus verlässt und die Straße entlang geht. Wieder hat er es getan. Das Blut, das durch seine Kleidung an seine Haut klebt, wird bedeckt durch eine Jacke, die er sich aus dem Schrank des alten Mannes genommen hat. Hinter ihm steigen erste Rauchschwaden in den Himmel. Als das Feuer gelöscht ist, finden die Einsatzkräfte die Leichen der 53-jährigen Haushälterin und des 87-jährigen Hausbesitzers. Beide sind tot, jedoch ist das Gesicht der Haushälterin noch zu erkennen. Das Gesicht des Hausbesitzers hat so viele Stichwunden, dass selbst Angehörige ihn nicht mehr erkennen. Zusätzlich wurde mit einem Hammer auf seinen Kopf eingeschlagen, bevor er den Flammen zum Opfer fiel. Wie durch ein Wunder überlebt ein einjähriger Junge unverletzt, der in eine Decke gewickelt im Wohnzimmer lag. Diesmal haben die Ermittler Glück. Der Täter wurde von einer Videokamera gegenüber des Tatorts aufgezeichnet. Auf den Bildern ist ein Mann zu sehen, der die Jacke des Opfers trägt. Er ist ca. 1,68 Meter groß, hat dunkle Haare, eine schlanke Figur. Neben den Schuhabdrücken, die an allen Tatorten sichergestellt werden konnten und eindeutig übereinstimmen, ist das die erste heiße Spur, die die Ermittler haben. Das Bild der Überwachungskameras wird veröffentlicht. Mit einem Kopfgeld von 50 Millionen Won. Circa 35.000 Euro. Anschließend wird es ruhig um den unbekannten Mörder. Denn er ist längst nicht mehr in Seoul. Sollen sie ihn dort doch suchen und ein Kopfgeld aussetzen, er ist ihnen sowieso wieder einmal 10 Schritte voraus. Mittlerweile befindet er sich in Busan, am Strand. Dort gibt er sich als Polizist aus, erpresst Geld, begeht Diebstähle im Namen des Gesetzes. Er lernt eine junge Frau kennen, Kim. Sie arbeitet als Escort Girl. Sie verbringen 2 Monate miteinander und er verliebt sich in sie. Fragt sie, ob sie ihn heiraten wolle. Und sie sagt ja, bis sie von seinem Vorstrafenregister erfährt. Sie erfährt von der Vergewaltigung des 15-jährigen Mädchens vor vielen Jahren, von all den Diebstählen und seiner früheren Ehe. Nun will sie ihn verlassen. Das kann er nicht zulassen. Die beiden streiten miteinander. Er erfährt, dass sie ihn betrügt mit einem anderen Mann. In diesem Moment sieht er rot. Er packt Kim, fesselt sie und vergewaltigt sie. Nach 36 Stunden lässt er sie gehen und sie rennt so schnell sie kann. Nun ist sie weg und er ist wieder alleine. Alleingelassen von einer Frau. So viel Wut brodelt in ihm, blanker Hass steigt ihm den Hals hinauf und verätzt ihn von innen. Dafür werden sie büßen. 16.03.2004, Mapo Gu. Wieder ist eine Frau bei ihm. Sie ist genau wie alle anderen, genau wie Kim. Eine Prostituierte, weniger wert als der Dreck unter seinen Schuhen. Sobald die beiden in seiner Wohnung sind, packt er sie an den Haaren und schleppt sie ins Badezimmer. Er würgt sie bis zur Bewusstlosigkeit, Dann entfernt er ihren Kopf mit einem scharfen Messer. Er bindet ihre Haare mit einem Haargummi zusammen und hängt den leblosen Kopf an die Toilettenhalterung, um ihn ausbluten zu lassen. Dann trennt er Arme und Beine vom Torso ab und zerstückelt den Körper so klein, wie er kann. Kurz Zeit später steht er vor 4 großen, schwarzen Plastiktüten, umgeben von dunklem, dicken, klebrigem Blut. Neben Leichenteilen sind die Säcke auch mit gereiftem Kimchi gefüllt. So ist der zunehmende, modrige Geruch leicht zu erklären, wenn er später ins Taxi steigt und die Überreste der jungen Frau in einem Waldstück entsorgt. Anschließend geht es weiter. In den kommenden 2 Monaten füllt er 11 Gräber in dem kleinen Waldstück. Es ist ihm egal, wie die Frauen aussehen oder wie alt sie sind. Haben sie jedoch nicht die richtigen Maße, lässt er sie wieder gehen, ohne ihnen ein Haar zu krümmen. Sie müssen leicht sein, klein und zierlich. Sie alle tötet er auf die gleiche Art und Weise. Und jedes Mal schmeckt seine Rache süß. 15.07.2004. Der Ermittler Jan Pilliot wird von einem lauten Handyklingeln aus dem Schlaf gerissen. Es ist 2 Uhr nachts, dennoch geht er ans Telefon, als der Anrufer es nochmals versucht. Es handelt sich um einen gut bekannten Informanten, der ein Bordell in Seoul betreibt. Er bittet ihn, sofort zu kommen. Vor Ort berichtet der Bordellbesitzer, dass immer wieder junge Frauen verschwinden. Er ist sich sicher, dass ihnen etwas zugestoßen ist, war sich jedoch nicht hundertprozentig sicher, bis jetzt. Heute Abend, erklärt er, habe ein Mann angerufen, unter der Nummer einer seiner verschwundenen Angestellten. Kurze Zeit später ruft der Mann wieder an. Der Ermittler lässt den Anruf von einer jungen Frau beantworten, nutzt sie sozusagen als Köder. Sie verabredet sich mit dem fremden Mann in einer kleinen Gasse und wird von ihm und einigen Kollegen begleitet. Als der unbekannte Mann sich zeigt, greifen sie zu. Zu 5 drücken sie den sich heftig wehrenden Mann auf den Boden und legen ihm Handschellen an. Der Name des Mannes? Jo Jung Chul. Es ist 5.20 Uhr morgens. Jo Jung Chul sitzt auf einem Stuhl im Verhörraum der Polizei. Sämtliche Ermittler wurden mittlerweile alarmiert und sind vor Ort. Er macht widersprüchliche Angaben. Sagt mal aus, 26 Menschen getötet zu haben, zieht die Aussage dann wieder zurück, wirkt mal wütend, mal teilnahmslos. Dann bittet er darum, seine Mutter anzurufen. Nur ihr gegenüber wird er ein Geständnis abgeben. Als Mutter und Schwester eintreffen, werden sie erst über den Grund der Verhaftung von Jo Jung Chul informiert. Sie betreten den Raum und Jung Chul beginnt, alles zu erzählen. Während des Geständnisses bricht seine Mutter zusammen, wird bewusstlos. Später gibt sie an, vor Schreck nicht mehr habe atmen zu können, vor Grauen darüber, zu was ihr eigener Sohn in der Lage ist. Einige Zeit später erleidet Jung Chul einen epileptischen Anfall. Aus gesundheitlichen Gründen müssen ihm in diesem Moment die Handschellen abgenommen werden. 2 Beamte sind bei ihm, als er wieder zu sich kommt. Einer der beiden Beamten verlässt den Raum, in dem glauben, der Gefangene würde von seinem Kollegen bewacht werden. Dieser jedoch verlässt den Raum ebenfalls, sodass Jo Jung Chul unbeaufsichtigt im Verhörraum zurückbleibt. Als dieser bemerkt, dass niemand da ist, um ihn auf dem Revier zu behalten, steht er auf und verlässt seelenruhig das Gebäude. Niemand hält ihn auf. Sobald das Verschwinden jedoch bekannt wird, geht die Panik durch das Revier. Sofort rennen die Polizisten raus, suchen überall hektisch nach dem entflohenen Gefangenen. Mehrere Stunden später wird er zufällig beobachtet, wie er in einem der Rotlichtviertel die Straße überquert und wird sofort festgenommen. Nun zeigt er sich den Ermittlern gegenüber geständig. Er führt sie zu dem Waldstück hinter dem Tempel Bongwonsa, wo er die Leichen vergraben hat. Alle Gräber sind mit einem Flaschendeckel markiert, um sie zuverlässig wiederzufinden. Nun wissen auch die Medien Bescheid und berichten, der 34-jährige Jo Jung Chul soll 26 Menschen getötet haben. Bilder von dem Waldstück und den Ausgrabungen werden in den koreanischen Nachrichten gezeigt. Immer wieder ist Jo Jung Chuls Gesicht zu sehen. Es wird bedeckt von einem blauen Mundschutz, einer Basecap und einem gelben Regenmantel, den er sich ins Gesicht zieht. Während den Ausgrabungen spricht er mit sich selbst, überlegt laut, welche Teile nochmal zu welcher Person gehören. Er spricht darüber, was er den verschiedenen Frauen angetan hat, wie sie um ihr Leben flehten, und scheint es zu genießen, all diese Taten wieder und wieder zu erleben. Auch vor den Fernsehkameras bleibt dieser Eindruck des stolzen Serienmörders bestehen. Er brüstet sich mit seinen Taten. Ich hoffe, die Frauen lernen daraus, wie man sich zu verhalten hat, und hoffentlich wachen auch die Reichen endlich auf. 25.10.2004. Jo Jung-chul betritt den Gerichtssaal. Er steht an seinem Platz, wendet sich zu dem Publikum hinter sich und sagt: Ich möchte mich bei den Opfern entschuldigen für das, was ich getan habe. Es tut mir leid. Nur kurz Zeit später jedoch verkündet er auch, dass er nicht die Absicht gehabt habe, aufzuhören. Er habe gerade erst angefangen. Später während der Verhandlung äußert er, dass es sich bei den toten Frauen nicht um normale Frauen gehandelt habe. Diese hätten es verdient, von ihm erwischt zu werden. Er wird des 20-fachen Mordes für schuldig befunden. Am 13. Dezember dann ergeht das Urteil Todesstrafe. Bis heute sitzt Jo Jung-chul im Seoul Detention Center. Die Vollstreckung der Todesstrafe wurde zwar gemäß dem Moratorium von 1998 ausgesetzt, jedoch ist es unwahrscheinlich, dass Jo Jung-chul je wieder das Gefängnis von außen sehen wird.
Ich muss gestehen, dass ich bei diesem Fall eine sehr merkwürdige Emotion mittendrin hatte, nämlich eine unglaubliche Genugtuung. Und gleichzeitig dachte ich mir, also dafür, dass du der Meinung warst, du wärst den Leuten immer 10 Schritte voraus, warst du ziemlich dämlich.
Mhm.
Also, das ist jetzt vielleicht pietätlos, weil ich nicht direkt mit den Opfern angefangen habe, sondern mit meinen Emotionen dem Täter gegenüber. Aber ich fand es so lächerlich, wie arrogant er war.
Ja.
Und dann einen so dummen Fehler zu machen, von dem Opfer einer, also von einer verschwundenen Person, von dem Handy oder Telefon einer verschwundenen Person aus, bei deren alter Arbeitsstelle anzurufen. Das ist so, also sag mir, dass du gefasst werden willst, ohne mir zu sagen, dass du gefasst werden willst. Also, weißt du, was ich meine?
Ja,
das ist doch so unglaublich unbedacht.
Ja, und er hat wohl nach einer weiteren Prostituierten gefragt. Also er hat mit diesem Telefon versucht, sich sein neues Opfer zu organisieren.
Ja, das ist halt einfach nicht klug.
Das ist, hat er ja dann auch mal. Also er hat ja dann mit dieser Frau, die ja dann eben da als Köder der Ermittler dann eben fungiert hat, gesprochen und hat sich dann mit ihr in einer so einer dunklen Gasse verabredet.
Ja.
Und wo er sie dann halt, nehme ich mal an, wenn ich mir ganz weit aus dem Fenster lehne, nicht, wo er sie dann eben wahrscheinlich, ich sag's mal so, kidnappen wollte, mit nach Hause nehmen wollte und dann auch töten wollte. Von daher, das ist wirklich, also kannst du anders sagen, es ist wirklich so hohl.
Ja, und halt auch dann aus dem Gefängnis zu fliehen, aus der Polizeistation zu fliehen. Das finde ich persönlich ziemlich krass, dass sie einen geständigen oder zumindest halbgeständigen.
Ja, da hat er ja gestanden.
Okay,
da hat
dann er, also schon seiner Mutter, ne?
Genau, die Mutter war da, die Ermittler waren auch da, aber er wollte das halt nur in Anwesenheit seiner Mutter sagen.
Dass er dass sie einen 20-fachen Mörder alleine in so einem Raum lassen und der offensichtlich auch nicht abgeschlossen war.
Nee.
Wie ist er denn da sonst? Also, weißt du, was ich meine?
Ja.
Das finde ich total verrückt.
Der konnte einfach rausspazieren. Da gab es auch Videoaufnahmen in diesem Revier. Also, es gibt dazu eine Netflix-Dokumentation.
Mhm.
Der Regenmantelkiller, falls ihr es gerne sehen möchtet. Sehr spannend. Und da ist halt diese Aufnahme, wirklich wie er tiefenentspannt, ganz ruhig da rausspaziert.
Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Und was für mich noch viel weniger nachvollziehbar ist, weil er ja von sich selber der Meinung war, er wäre so super schlau, ist die Tatsache, dass er direkt danach ins Rotlichtviertel geht.
Ja.
Also, nur mal theoretisch. Ich wäre ein Serienmörder.
Hypothetisch.
Hypothetisch. Und ich würde Was noch unwahrscheinlicher ist, als dass ich Serienmörder wäre, ist, dass ich aus einer Polizeistation in Deutschland rauskommen würde, wenn ich gestanden hätte, 20 Menschen getötet zu haben.
Das hoffen wir doch mal, dass das schwer und fast unmöglich wäre.
Ja, also davon gehe ich jetzt mal aus. Mhm. Und würde dann da rauskommen, dann würde ich doch nicht direkt wieder an den Ort gehen, an dem man mich mit der höchsten Wahrscheinlichkeit vermutet. Wenn ich nur Prostituierte getötet habe, dann gehe ich doch nicht direkt wieder ins Rotlichtviertel.
Ich habe mir auch gedacht, also wenn ich's wäre, hätte ich halt geguckt, dass ich Land gewinne. Ich wäre halt so schnell wie möglich, hätte mir wahrscheinlich das nächste Auto gemietet, keine Ahnung, oder nächsten Bus gestiegen, nee, anonym, nächsten Bus gestiegen und wäre abgedampft, so weit wie möglich weg.
Das, was ich mir halt vorstellen könnte, ist, dass er wusste, dass sie ihn kriegen und dass sein Ziel eher war, sie zu demütigen, indem er vor ihren Augen durch einen eigenen Fehler einen weiteren Mord begeht. Und dass ihm das viel wichtiger war, als wegzukommen, weißt du?
Ja. Das kann ich mir auch vorstellen. Der war ja wirklich in so vielen Bereichen so arrogant und so vor allem so überzeugt davon, dass das, was er macht, dass die ganzen Frauen das vollkommen verdient haben, dass er das richtig so in your face nochmal, kann ich mir vorstellen, ja.
Weißt du, was ich höchst interessant fand? Die Tatsache, also er hat ja einen extremen Unterschied, also seine Geschichte, seine Entwicklungsgeschichte und sein Modus operandi, also der ist, das Vorgehen oder seine Handschrift, ich wollte fast sagen der Stil, seine Handschrift als Täter hat sich ja extrem verändert über die Zeit. Und er hat ja angefangen mit älteren Leuten, die er um die Mittagszeit, was ich höchst ungewöhnlich finde, um die Mittagszeit in ihren Häusern angegriffen und getötet hat. Und das fand ich tatsächlich, das hat mich tatsächlich extrem überrascht, muss ich ehrlich sagen, weil das ist gefühlt das Riskanteste, was du machen kannst. Wenn er jetzt auch noch Leute genommen hätte, die nicht älter sind, sondern die hauptsächlich irgendwie so 35 oder 53, wie ein paar von den Opfern ja waren, wenn er sich darauf fokussiert hätte, wäre das in meinen Augen die riskanteste Art und Weise gewesen und das riskanteste Opfer. Weil du immer davon ausgehen musst, dass da Nachbarn sind, dass Leute in der Umgebung sind, dass das jemand hört, dass dich jemand sieht. Es ist helllichter Tag. Und und dann halt die Leute auch noch zu töten, nicht mit einer Schusswaffe oder sowas, sondern mit etwas, das du in der Hand hältst, mit dem du also sehr nah an die Person ran musst, dich also selber auch extrem in Gefahr bringst, wenn die sich wehrt. Das fand ich schon krass. Und da habe ich ehrlich gesagt irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen Probleme gehabt zu verstehen, warum. Und nach dieser Geschichte mit Kim, dass er sie 36 Stunden lang festgehalten hat und so furchtbare Dinge mit ihr gemacht hat, die Frau tut mir auch richtig leid. Ja. Die muss so, also wirklich so schreckliche Sachen, was sie durchgemacht hat. Und dass er sich danach entscheidet, junge Prostituierte sich auszusuchen. Also sein Schema quasi komplett verändert. 180-Grad-Drehung. Ja, ja. Vorher bei den Leuten zu Hause mit einem Hammer. Und jetzt nimmt er die Leute, die Frauen, die plötzlich nur Frauen sind und jung, mit zu sich nach Hause. Und war das bei allen so, dass er sie gewürgt hat, bis sie bewusstlos waren?
Ja, das war immer das Gleiche. Immer gewürgt, bis sie bewusstlos waren, zerstückelt, Kopf an die Toilettenhalterung gehangen, damit er ausbluten konnte. In Kimchi-Säcke, immer dasselbe.
Weil da würde ich halt sagen, also ich finde, Würgen finde ich eine ganz, ganz, ganz widerliche, ganz schreckliche und sehr persönliche Art.
Ich wollte gerade sagen, es ist sehr persönlich und sehr
intim.
Intim. Das ist ziemlich falsch an, dieses Wort dafür, aber es ist sehr intim, ja.
Und Da finde ich es irgendwie, das finde ich so erstaunlich, weil er vorher quasi darauf geachtet hat, so viel Blut wie möglich, also ein richtiges Blutbad in jedem Zuhause anzurichten. Und dann das plötzlich so krass geändert hat, indem er die Leute nicht, also die Frauen auch in seiner Wohnung nicht abgestochen hat oder sowas, sondern er hat sie erwürgt und hat ihnen den Kopf abgetrennt und sie haben das quasi gar nicht bei Bewusstsein mitbekommen. Also sie wurden bei Bewusstsein bewusstlos gewürgt, das ist schlimm genug. Verstehe mich nicht falsch. Aber das ist so eine krasse Änderung in seinem Modus operandi. Und was ich dann auch dachte, war, diese Frauen danach wirken tatsächlich alle wie so eine Rache an Kim.
Ja.
Und die Frauen, die er davor getötet hat, es wirkte für mich immer so, als wären die Opfer, die dabei sind, mehr so ein, ja gut, die waren jetzt halt auch da.
Ja.
Weil es halt immer Frauen waren. Es war immer eine Frau dabei. Und immer eine Frau,
es war
die
immer
älter
eine Frau dabei,
war.
Ja. Ja, das stimmt. Haushälterin, dann die Mutter. Schwiegermutter, ja.
Und ich habe mich gefragt, wie alt seine Mutter wohl war. Und weil ich es auffällig fand, zum einen, wie alt seine Mutter war und ob wie sein Verhältnis zu seiner Mutter war, als er klein war und wie er aufgewachsen ist mit ihr. weil diese ersten Morde für mich, da ist es für mich sehr auffällig, dass es immer ältere Frauen sind. Und ich finde es deswegen so auffällig, weil es nach der Geschichte mit Kim plötzlich so einen Switch kriegt. Und dann sind es plötzlich junge Frauen. Und er tötet Kim nicht, was mich auch wundert, weil ich dann vermuten würde, rein hypothetisch, dass er quasi seine Wut auf sie an anderen Frauen stellvertretend auslebt, weil er es nicht übers Herz gebracht hat, sie umzubringen. Und das an anderen Frauen auslebt. Und die Tatsache, dass er es am Ende seiner Mutter erzählt, wirkt für mich ehrlicherweise eher wie eine Strafe für sie.
Ja. Und das war ja, hat sich auch für sie, also es war ja auch für sie ein Schocker.
Dass sie das, ja, und dass ja. sie das zu, dass sie zuhören muss. Und ja. ich kann mir das so richtig vorstellen, wie er in diesem, Verhörraum sitzt und sie die ganze Zeit anguckt und ihr all die Dinge erzählt, die er gemacht hat mit den Frauen. Und es wirkt für mich wie so eine unglaubliche Strafe. Und der Grund für meine ganzen Gedanken ist einfach nur, also ich wäre sonst wahrscheinlich gar nicht drauf gekommen, aber der Grund für meine Gedanken ist einfach dieser extreme Shift vom Täter, vom Opferprofil und von der Vorgehensweise. Und mich würde extrem interessieren, wie so seine Kindheit abgelaufen ist und was er für eine Beziehung zu seiner Mutter hatte und was er für Erfahrungen gemacht hat. Haben wir Infos dazu?
Ja.
Okay, gib mir Infos dazu.
Also, womit ich dich allerdings enttäuschen muss, ist, dass ich nicht sehr viel explizit zu der Beziehung zwischen ihm und seiner Mutter habe. Aber vielleicht können wir uns ein bisschen was ableiten. Denn zu seiner Kindheit habe ich ein bisschen was gefunden. Jo Jung-chul ist als, soweit ich weiß, jüngstes Kind von drei Kindern in Seoul aufgewachsen. Erstmal bei seinen beiden Eltern. Allerdings nicht lange, denn als er noch sehr jung war, haben sich seine beiden Eltern getrennt. Und keiner der beiden Elternteile wollten wohl die Kinder haben. Also sind die Kinder erstmal zur Großmutter gekommen und sind dort ein paar Jahre aufgewachsen. Danach sind sie zu seinem Vater gezogen, hat der Vater sie zu sich geholt. Es war wohl so, dass der Vater als Grund genannt hat am Anfang, dass er erstmal sich finanziell stabil stellen möchte, bevor er die Kinder zu sich nimmt. Als er sie dann aber zu sich geholt hat, war er jetzt nicht finanziell stabiler als davor. Die Kinder haben dann bei ihm gewohnt und er hat sie wohl massiv misshandelt, also hat die alle drei Kinder geschlagen. In der Schule war Jung-chul, also kurze Erklärung, Jo ist da der Familienname, der wird in Korea zuerst genannt. Und Jung-chul ist dann eben sein Name. Mhm. Jung-chul war in der Schule eher ein Außenseiter, wurde teilweise auch gehänselt. Und er war ein Kind, was sehr gerne in die Schule gegangen ist, was am liebsten Kunst mochte und Musik und Theater und hat Gedichte gelesen, also sehr künstlerisch und so literarisch interessiert. Und er hat als Teenager versucht, sich an eine Highschool zu bewerben, die sich auf Kunst spezialisiert hat, also um ein Stipendium. Ich nehme mal an, weil ne, die Geldprobleme zu Hause haben ihm nicht erlaubt, da regelrecht reinzukommen, also eben das zu zahlen, sondern er war auf ein Stipendium angewiesen, wurde allerdings abgelehnt. Und als Alternative dazu musste er dann auf eine technische Schule gehen, was halt gar nicht sein Ding war. Und während dieser Highschool-Zeit auf dieser technischen Schule ging dann seine kriminelle Laufbahn los. Er hat immer wieder Diebstahl begangen. Es ging los mit Bargeld und irgendwann hat er dann Autos gestohlen. Er saß dann auch immer wieder im Gefängnis wegen diesen Diebstählen. Hat dann 1993 geheiratet. Da war er 23 Jahre alt. Die Freundin ist schwanger geworden. Kurz darauf ist er in Haft gekommen. Ist gerade so zur Geburt seines Sohnes, meine ich, wieder aus Haft entlassen worden. Und danach direkt wieder eingefahren. Anschließend im Jahr 2000 wurde er verhaftet wegen der Vergewaltigung von einem 15-jährigen Mädchen, was ich im Fall auch schon erwähnt habe. Mhm. Und als das rauskam, hat seine damalige Frau sich von ihm getrennt.
Nachvollziehbarerweise.
Ja, genau. Wegen dieser Vergewaltigung ist er für 2 Jahre, was ich ein bisschen wenig finde, im Gefängnis gewesen und kam dann im Jahr 2002 wieder raus. 2003 starteten dann die ersten Morde. Das heißt, als er den ersten Mord begangen hat, den wir hier in dem Fall berichten, war er 33 Jahre alt. Und was auch noch vielleicht ein wichtiger Faktor ist, ist, dass als er 24 Jahre alt war, ist sein älterer Bruder im Alter von 32 Jahren gestorben an einem Suizid. Die Mutter kommt in dieser, also in eigentlich allen Berichten über seine Kindheit, kommt die Mutter nicht vor. Die wird nicht erwähnt, die spielt irgendwie keine Rolle. Aber trotzdem, wie du sagst, verlangt er beim Geständnis nach ihr, ganz speziell nach ihr, und sie kommt dann ja mit der Schwester.
Ja. Du zuerst.
Ein wichtiges Detail, dann darfst du loslegen noch, ist, dass es mich, zum einen hat es mich gewundert, dass da wenig über die Mutter war oder gar nichts über die Mutter war. Mhm. Weil offensichtlich hat sie eine Rolle in seinem Leben gespielt. Was in diesem Fall nicht drin ist, weil ich das nur an einer Quelle mal gefunden hatte und sonst nirgendwo gelesen habe. Und ich mir dachte, weiß nicht, ob das so hundertprozentig stimmt. Also schmeiß es einfach mal rein und wir gucken, was wir damit machen. Ist, dass als er aus dieser Polizeistation raus ist, da war er wirklich für ein paar Stunden weg. Sie haben ihn für ein paar Stunden verloren gehabt. Mhm. Und er hat sich in dieser Zeit vor seiner Wohnung mit seiner Mutter und seiner Schwester getroffen. Und die wollten ihm wohl unterstützen bei seiner Flucht. Und dann wurde er aber doch im Rotlichtviertel aufgegriffen. Also ist alles sehr lückenhaft, aber das habe ich in einer Quelle gelesen. Und da dachte ich mir auch wieder, wie kann es sein, dass die Mutter erst bewusstlos wird vor Schreck und vor Entsetzen darüber, was ihr Sohn tut. Aber dann Stunden später treffen, sobald er sie anruft und sagt, ich bin geflohen, steht sie da und sagt, ja, let's go, wir gehen.
Ich habe eine Theorie, zu der das sogar passen würde.
Okay, hau raus.
Also, wir haben ja gefühlt keine Informationen dazu, dass die Mutter tatsächlich an seinem Leben beteiligt war.
Ja.
Und jetzt stell dir mal vor, du bist ein Kind und dein Vater will dich nicht und deine Mutter will dich auch nicht. Und dann geben die dich beide zur Großmutter.
Ja.
Jetzt weißt du nicht genau, wie er bei der Großmutter aufgewachsen ist. Die Tatsache, dass sein Bruder später sich suizidiert hat, kann man darauf attribuieren, muss man nicht. Also man könnte jetzt sagen, vielleicht hat er schlimme Dinge erlebt, auch zu Hause bei der Großmutter. Wissen wir aber nicht. Wäre sehr spekulativ.
Vielleicht auch durch die Misshandlung vom Vater.
Oder auch das.
Ja.
Jetzt wissen wir nicht, wie die Zeit bei der Großmutter gelaufen ist. Das heißt, vielleicht war die Zeit bei der Großmutter auch richtig, richtig furchtbar. Und dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass die Morde, die er begangen hat, vielleicht nicht mal unbedingt sich an seine Mutter gerichtet haben, sondern vielleicht auch an seine Großmutter.
Und vielleicht war die mütterlicherseits und dann war die Mutter als stellvertretend da, weil die Großmutter vielleicht schon tot war.
Entweder das.
Ganz
oder vielleicht war die Zeit bei seiner Großmutter auch schön, aber er ist dann zurück zu seinem Vater gegangen und vielleicht hatte die Großmutter auch kein Geld und war arm und konnte die Kinder vielleicht auch nicht länger behalten. Wer weiß, warum du sonst zurückgehst zu einem Vater, der auch kein Geld hat. Warum schickt die Großmutter ihre Kinder, wenn sie sie vorher aufgenommen hat, also ihre Enkelkinder, wieder zurück zu den Eltern, wenn sie sie nicht wollen? Da wird es ja irgendeinen Grund gegeben haben für. Entweder weil die Großmutter keine Lust mehr hatte auf Kinder, weil sie gesagt hat, ich habe das schon einmal gemacht und ich mache das nicht nochmal. Oder weil sie das Geld dafür nicht hatte, was auch sein könnte. Und dann kommt er zum Vater und der Vater ist erstens arm, hat also keine Möglichkeit, ihm seine Träume irgendwie zu finanzieren und ist darüber hinaus auch noch gewalttätig. Das heißt, auch da erfährt er nicht die Unterstützung und die Liebe, die er haben will und die er braucht, die jedes Kind braucht. Und dann sieht er in der Schule von denen er gemobbt oder gehänselt wird, die kommen aus guten Familien. Die haben vielleicht sogar, manche von denen haben sicherlich das Geld für eine Highschool. Die können irgendwie ihre Träume weiterverfolgen. Und er wird von der Highschool abgelehnt, obwohl er sich Mühe gibt, obwohl er so viel Interesse hat, obwohl er sich bewirbt für ein Stipendium. Und er wird abgelehnt. Und er steckt quasi fest in diesem Zwischending von seiner Großmutter und von seinem Vater, die ihm beide diese Dinge nicht bieten können beziehungsweise nicht bieten wollen und ihn vielleicht sogar beide, mindestens aber einer von ihnen, misshandeln. Und die einzige Person, die ganze Zeit nicht anwesend ist, die nichts für ihn tut, die nicht versucht, ihm zu helfen, die nicht versucht, ihn zu unterstützen, ist seine Mutter. Jetzt wissen wir gar nicht, wo seine Mutter gelebt hat, ob sie vielleicht einen anderen Mann hatte in der Zeit, ob sie vielleicht keinen Bock mehr auf ihre Kinder hatte, weil sie sich ein eigenes Leben aufgebaut hat und ob sie sich vielleicht sogar ein Leben mit einem Mann aufgebaut hat, der wohlhabender war als ihr Vater, also ihr Ex-Mann.
Ja,
Und wenn wir, es ist ultra spekulativ, aber ich bin die ganze Zeit am Überlegen, weil das könnte ich mir halt vorstellen, dass du dann einfach so eine unglaubliche Wut auf diese Frau entwickelst und du kommst aber nicht an sie ran und es ist deine Mutter und die Mütter sind irgendwie heilig. Weil ich habe das Gefühl, entweder gibt es in unserem Podcast bei Müttern so einen Overkill, also so eine richtig, richtig krasse Tötungshandlung, völlig over the top. Oder die Mutter wird nicht angefasst. Und es wird dann stellvertretend irgendjemand anders dafür bezahlen, dass die Mutter nicht da war oder zu viel da war oder Dinge gemacht hat, die sie nicht hätte tun dürfen. Und ich könnte mir halt vorstellen, und da würde das auch reinpassen, dass sie sich mit ihm getroffen hat, weil ihr vielleicht klar geworden ist, ich habe mein ganzes Leben lang nichts für ihn getan. So gar nichts. Und vielleicht hat er in dem Verhör ja sogar gesagt, dass er sich immer alleine gefühlt hat und dass er immer einsam war. Und hat ihr vielleicht unfassbar krasse Schuldgefühle gemacht. Und dann ruft er sie an und sagt, hey, ich bin draußen und es ist ihre Chance, es wieder gut zu machen. All die Dinge wieder gut zu machen, die sie nicht gut gemacht hat.
Klingt schlüssig.
Also es basiert komplett auf meinen Vorstellungen. Aber das hat sich in meinem Kopf abgespielt, während du diesen Fall vorgelesen hast. Mhm.
An der Stelle möchte ich nochmal betonen, dass wir hier Hypothesen und Theorien droppen, die sich aus unserem Gehirn spinnen. Wenn es Diagnosen gibt, dann sagen wir die. Kommt jetzt auch gleich noch. Und alles andere ist, wie du es gerade gesagt hast, hochspekulativ und könnten wir uns vorstellen, wissen wir aber nicht genau und wird deswegen, zumindest können wir da nicht sagen, ob das stimmt oder nicht. Von daher bitte nicht für bare Münze nehmen. Das ist der spekulative Psychoteil an diesem Podcast.
Das ist tatsächlich einer meiner Lieblingsteile.
Meine auch. Bezüglich der Diagnosen habe ich eine Quelle gefunden, war leider auch nur ein oder zwei, deswegen ist es nicht im Hauptfall mit drin, die besagt hat, dass mit ihm der Psychopathentest gemacht wurde, der PCL. Oder beziehungsweise ein Psychopathentest. Ich habe einfach angenommen, dass es PCL ist, aber ich weiß gar nicht, ob der in Korea auch genutzt wird. Ob das übersetzt wurde, ich weiß es nicht.
Da muss ich passen, ich weiß es auch nicht.
Auf jeden Fall habe ich einen gefunden, der allerdings die gleichen Score genutzt hat wie der PCL. Von daher habe ich es einfach mal angenommen. Meine Info ist auf jeden Fall, dass er auf diesem Test 38 von 40 möglichen Punkten gescored hat. Und wir erinnern uns an unsere Psychopathie-Reihe. Das ist sehr hoch.
Ich überlege gerade, wir hatten, glaube ich, nur einen Täter, der höher gescored hat. Und das war Ted Bundy, oder nicht? Mit 39?
Ted Bundy und dieser Peter Lunden.
Ah, ja.
Der hat auch sehr hoch. Der hat, glaube ich, auch 38 gehabt.
Ja, aber es ist unfassbar selten.
Ja, also der hat unglaublich hoch dabei gescored.
Kurz für diejenigen von euch, die nicht genau wissen, was ist der PCL, was genau soll das heißen? Ganz kurz zusammengefasst, der PCL ist ein Test, um Psychopathie zu evaluieren, also das Vorliegen einer Psychopathie zu evaluieren. Psychopathie ist keine offizielle Diagnose, sondern ein Konstrukt. Man würde das bei uns eher eine antisoziale Persönlichkeitsstörung nennen, aber extrem hoch ausgeprägt mit noch...
Plus Narzissmus.
Wollte ich gerade sagen, mit noch dazukommenden Symptomatiken aus dem narzisstischen Bereich. Aber es gibt keine offizielle ICD-10-Diagnose Psychopathie. Aber der Kriminalpsychologe Robert D. Hare hat eben diesen Fragebogen, die Psychopathy Checklist entwickelt, kurz PCL, in der diese in Anführungszeichen Symptome abgefragt werden. Und ab einem Wert von 25 spricht man von einer Psychopathie. Es gibt Länder, in denen ist es erst ein Score von 30, maximaler Score sind 40. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, ein 38er-Score ist schon sehr hoch.
Ja. Was ich mir ehrlich gesagt noch gedacht hatte, gerade bei diesem Modus operandi, den du vorhin angesprochen hattest, und so, ich habe mir halt auch die Frage gestellt, okay, warum erst die älteren Menschen und eher wohlhabende Menschen auch alle und später dann die jungen Frauen. Und was mir aufgefallen ist, ist ja, wie du gerade schon gesagt hast, zum einen diese starke Armut, die er als Kind erlebt hat und der offensichtliche Wunsch, eben auf diese Schule zu gehen und ich sag mal so, zu der anderen Gesellschaftsschicht zu gehören und zu sehen, wie die anderen vielleicht an ihm vorbeiziehen und wie andere das ermöglicht bekommen und er, obwohl er sich so arg anstrengt und da so gut drin ist, auch er war wohl auch wirklich gut in den ganzen Bereichen, und trotzdem kriegt er keine Chance und keine Unterstützung. Und es ist so, dass in Korea diese Schichten sind dort wirklich sehr verfestigt. Das heißt, du hast kaum eine Chance, in der gesellschaftlichen Schichten aufzusteigen. Das heißt, wenn du arm bist, bleibst du arm. Wenn du arm geboren wirst, stirbst du arm. Und da zu wechseln ist super schwierig. Auch deswegen, weil in Korea so eine ganz starke Ausgrenzung herrscht. Also Armut ist in Korea gleich Ausgrenzung, die Armen werden an die Seite geschoben und es wird weggeguckt. Also die leben tatsächlich auch zum Beispiel in Seoul in den Außenbezirken, in speziellen Kellerwohnungen. Ich weiß nicht, ob du den Film Parasite geguckt hast?
Ja, habe ich. Mhm. Und den fand ich so unfassbar gruselig.
Ja, genau. Und so Kellerwohnungen,
ja.
Die wurden in den Außenbereichen von Seoul gebaut. Das waren ursprünglich, früher eigentlich waren das gar keine Wohnungen, aber die wurden dann gebaut für eben die Menschen, die sich nichts anderes leisten konnten.
Das ist schon ziemlich pervers. Also ja. der Film Parasite, für den Fall, dass ihr den noch nicht geguckt habt, den kann ich empfehlen. Der ist tatsächlich, glaube ich, auch damals durch die Presse gegangen.
Der doch, hat er Oscars bekommen?
Also er hat auf jeden Fall Preise gewonnen.
Der hat Preise gewonnen, ja.
Weil er eben dieses extreme, diese unglaubliche Schere zwischen Arm und Reich, ja. in dem Zusammenhang in der koreanischen Gesellschaft, aber insgesamt einfach diese Schere zwischen Arm und Reich stilisiert und sehr, sehr gut und gleichzeitig sehr, sehr erschreckend darstellt.
Mhm. Sehr erschreckend. Ich hatte mehr als einen Jumpscare da drin, wo ich mir dachte, oh Gott. Ja, genau. Also Armut ist gleich Ausgrenzung. Wenn du arm bist, bist du am Rand der Gesellschaft. Du bist quasi nichts wert und du kannst auch nichts an deiner Situation quasi ändern. Was, den Punkt könnte ich verstehen, bestimmt Wut in den betroffenen Menschen auslöst, in Menschen, die da an diesem Rand stehen und sehen, wie andere eben in der Mitte stehen, denen es gut geht und die da im, keine Ahnung, Gangnam leben, die geilsten Villen bewohnen, die ganzen geilsten Penthouses bewohnen.
Ja.
Dass es Wut auslöst und Frustration, kann ich total nachvollziehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass, beziehungsweise ich das finde ich, liegt ziemlich nahe, dass die ersten Taten eben aus dieser Wut über diese Ausgrenzung und diese Ungleichheit und Ungerechtigkeit passiert sind. Er ist ja auch speziell auf wohlhabende Menschen gezielt, obwohl er da nie was geklaut hat. Also es war wirklich einfach, diese Menschen, sag ich mal so, auch zu zerstören. Er hat ja da auch noch einen Hammer benutzt.
Ja.
Und es hat ja sowas total Zerstörendes, Zerschmetterndes, wie er diese Menschen getötet hat. Und das war ja wirklich auf sie einklopfen, bis das Gesicht nicht mehr erkennbar war, bis die Hirnmasse rausgetreten ist.
Weißt du, welcher Gedanke mir auch gerade kommt?
Hm?
Dass er sie in dem Bereich erwischt hat, wo sie sich für unangreifbar gehalten haben, in diesem Haus mit diesem Garten und all diesen Dingen. Und er ist genau da reingegangen, wo er als jemand aus der unteren Schicht nichts verloren hat. Und hat ihnen quasi gezeigt, dass auch ihre großen, tollen Häuser, und das benutze ich benutze fette Anführungszeichen, ja, in seinem Kopf gezeigt, dass auch diese großen, fetten, tollen Häuser sie nicht vor ihm retten können.
Ja.
Weil ich finde es ganz interessant, weil er bei den Frauen, bei den Prostituierten danach, also bei den Opfern, die er dann nach Kim, also nach dem Vorfall mit Kim getötet hat, die hat er zu sich geholt. Da hat er quasi die Macht über diese Person bekommen, indem er sie zu sich geholt hat in sein Reich, wo sie nicht gehen können und hat quasi die Kontrolle über sie gehabt, so wie er über Kim die Kontrolle versucht hat zu bekommen und sie ihn am Ende aber trotzdem verlassen hat. Und in diesen Häusern hat er quasi, ist er eingedrungen als jemand, der da nichts verloren hat und hat sie genau da getroffen, wo sie sich für unantastbar halten.
Ja.
Also Anführungszeichen hier, ihr versteht, ja, was ich meine.
Und was ich mir auch gerade denke, ist, dass er ist in ihre Räume eingedrungen, was sie sich von ihrem, auch hier Anführungszeichen, tollen Geld gekauft haben.
Mhm.
Und hat quasi da, obwohl sie ja dann in Anführungszeichen die besseren Bürger, die besseren Menschen sind, weil sie ja mehr Geld haben und wohlhabend sind, ist er trotzdem am Ende der entscheidet, ob sie leben oder sterben.
Und er ist derjenige, der aus diesem Dings wieder rausgeht. Und wahrscheinlich, also ich könnte mir auch vorstellen, dass er deswegen nichts mitgenommen hat. Weil es ist ja total merkwürdig, dass er vorher die ganze Zeit geklaut hat. Und dann ist er in diesen Häusern, wo er theoretisch unfassbar viel Geld und Schmuck und was auch immer mitnehmen könnte. Und er rührt es nicht an.
Hm.
Und das hat ja auch ein bisschen was, also jetzt verlasse ich wirklich jegliche Form von emotionaler Beziehung zu diesem Fall. Aber das hat ja wirklich auch etwas sehr Abwertendes den Leuten gegenüber, dass für ihn ist ihr Geld nicht gut genug und ihr Schmuck ist auch nicht gut genug und von den Leuten würde er nichts annehmen und wird sich quasi nicht dazu herablassen, von diesen Leuten zu stehlen, weil das braucht er nicht.
Mhm.
Also er hätte sich ja selber erniedrigt, wenn er von denen Geld geklaut hätte. Und das fand ich auch nochmal ein sehr starkes Zeichen in diese Narzissmusrichtung.
Ja, total, total. Ja, und dann eben das mit Kim, die ihn ja maximal gekränkt hat.
Ja.
Ne? Also ich meine, indem sie gesagt hat, ich will nicht mehr, ich gehe, haben wir jetzt ja schon total oft in diesem Podcast gehabt, dass es für Menschen mit einer narzisstischen Tendenz, einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, das eine Katastrophe, ein Desaster ist und eine maximale Kränkung. Und diese Menschen haben totale Schwierigkeiten, mit dieser Kränkung umzugehen. Und seine Umgehensweise damit war, sie festzuhalten.
Ja, und sie zu bestrafen.
Und was ich mir dann auch noch denke, in dem Fall sage ich ja, er verliebt sich in sie. So wurde es auch beschrieben. Allerdings haben wir ja schon in der Psychopathie, in den Psychopathie-Folgen, die wir gemacht haben, haben wir auch schon oft darüber gesprochen, dass dieses Konzept von Liebe von Menschen mit einer Psychopathie oft nicht so ganz greifbar ist. Also dass sie das nicht so ganz greifen können, nicht so spüren, wie zum Beispiel jetzt du und ich das spüren. Für sie ist Liebe eher sowas wie zum Beispiel ich sagen würde, ich liebe meine Bücher.
Ja.
Oder wie jemand sagen würde, ich liebe mein Auto. Das sind Dinge, die sind sehr wichtig für uns und die haben wir sehr gerne und die möchten wir auch gerne in unserem Leben behalten. Aber wenn sie weg sind, können wir auch schon gut weiterleben.
Dann suchen wir uns halt ein neues.
Wir suchen uns halt ein neues Auto, ich kaufe mir neue Bücher. Er sucht sich neue Frauen. In dem Sinne.
Wenn ihr übrigens mehr über Psychopathie an sich erfahren wollt, dann haben wir dazu eine ganze Reihe gemacht tatsächlich. Und zwar geht das los bei Folge 27 über die Folge 28 mit Rodney Alcala, Folge 29 noch mehr über Psychopathie bis hoch in Folge 32, wo wir quasi das Thema Psychopathie wirklich von allen erdenklichen Seiten beleuchtet haben mit unterschiedlichen Täterprofilen, neurobiologischen Hintergründen und auch der Psychopathie im Alltag, also was genau das eigentlich bedeutet, wenn man da nicht straffällig wird und wie sich das zeigt.
Genau, also falls ihr euch fragt, okay, was ist das eigentlich nochmal, dann gerne dahin springen und da ist es nochmal ganz, ganz ausführlich erklärt.
Was ich zu der Symptomatik von der Psychopathie in dem Fall auch deutlich gesehen habe, ist diese starke Schuldexternalisierung, die bei Psychopathie oder bei Psychopathen an sich ja häufig vorkommt. Es reicht eigentlich schon, wenn du eine antisoziale Persönlichkeitsstörung hast. Da ist ja mit eigener Schuldanerkenntnis auch irgendwie Hopfen und Malz verloren.
Ja.
Und das habe ich bei ihm zum Beispiel auch richtig stark gesehen, weil er ja sagt, ja, die Frauen haben das verdient und die Reichen sind schuld und ich hoffe, jetzt lernt ihr was draus. Also dabei ist am Ende des Tages niemand in deinem Leben verantwortlich für irgendwas außer du selbst. Und du hast halt nur zwei Optionen. Entweder gibst du allen anderen die Schuld an dem, wie es dir geht und dann ändert sich halt auch einfach nichts. Oder du akzeptierst, dass das Leben unfair ist und versuchst, das Beste daraus zu machen.
Ja, das hat ja auch sowas massiv Überhöhendes von wegen, ich hoffe, ihr lernt was daraus. Ja. So, ich bringe euch was bei. So in dem Sinne, weißt du? Und was mir gerade auch einfällt, was auch was extrem Überhöhendes hat und Ekelhaftes und total Arrogantes und einfach wirklich ganz eklig. Er hat ja die Köpfe an die Toiletten Dinge aufgehangen, an die Toilettenhalter. Und diese Köpfe haben quasi ihm dabei zugeguckt, wie er die Körper zerstückelt. Und ich finde, das hat auch sowas, ja, sowas selbst, sowas Erhöhendes, sowas. Ich habe sie erwürgt, ich habe diesen Frau in die Augen geguckt und habe sie mit meinen eigenen Händen getötet, wie sie es verdient hat, in Anführungszeichen. Und dann darf sie quasi zugucken, wie ich ihren Körper zerstückle und zwischen Kimchi verstecke und einfach irgendwo im Nirgendwo entsorge, so quasi so, wie sie es verdient hat. Weißt du, was ich meine?
Ja. Und dann markiere ich den Ort des Vergrabens mit einem Deckel von einer Flasche. Also auch sowas, das finde ich auch so erniedrigend.
Ja.
Ja, ich weiß, was du meinst. Mit diesem jemanden selbst nach dem Tod noch zu erniedrigen, indem man ihn zwingt zuzusehen. Oder auch Täter, die nach dem Tod die Leiche schänden. Das hat ja auch etwas unglaublich Erniedrigendes und Zerstörerisches. Und ja, was ich bei den Taten in diesen Häusern auch krass fand, war, dass er so unglaublich viel Blut vergossen hat.
Ja.
Also, dass er das komplette Haus eigentlich mit Blut bedeckt hat. Und auch da hat er sich ja immer weiter gesteigert, dass er mit einer Person angefangen hat und dann so, man muss ja auch ehrlich sagen, dreist geworden ist, auf 3-4 Leute, die da waren, hochzugehen und das letzte Haus tatsächlich auch anzuzünden.
Ja.
Also nochmal ein Level von Zerstörung.
Und dann mit der Jacke seines Opfers nach Hause läuft.
Ja. Und ich muss auch gestehen, dass was für mich extrem gegen Triebtäter spricht, weil man könnte ja jetzt natürlich auch sagen, naja gut, vielleicht hatte er irgendwie einen sexuelles Bedürfnis damit erfüllt, diese Menschen zu töten. Was für mich extrem dagegen spricht, ist, dass es keinen eindeutigen Opfertyp gab. Es waren einfach immer nur Frauen, die so ein bisschen älter waren oder halt dann auch Familienmitglieder von denen. Und bei den jungen Frauen später waren es die Hauptsache, sie waren klein und schmal, weil er selber war halt auch nur 1,68 groß und irgendwie muss er die transportieren.
Ja.
Das hat für mich eher einen pragmatischen Hintergrund.
So hat es auf mich auch gewirkt, dass er die ja, also wenn sie größer oder schwerer waren, war es halt schwieriger.
Ja, genau. Ja. Und was für mich auch gegen Triebtäterschaft oder gegen eine Triebtat spricht, ist die Tatsache, dass er damit aufgehört hat, in dem Moment, wo es ein Fahndungsbild von ihm gab,
ja.
Er woanders hingegangen ist und da nicht weitergemacht hat mit dem, was er vorher getan hat, sondern sich eine Freundin gesucht hat, mit ihr zusammen war und ja, einfach ein normales, in Anführungszeichen normales Leben gelebt hat. Und für mich wirken seine Taten, mal abgesehen von dem Rachefeldzug, den ich vorhin als Idee hatte, wirken seine Taten für mich fast wie so eine Coping-Strategie mit Emotionen.
So, ja,
ich bin,
stimmt,
ich bin wütend auf diese reiche Gesellschaft und ich kriege keinen Highschool-Platz und ich fühle mich in meinem Leben scheiße.
Ich war die ganze Zeit im Knast, weil ich versucht habe, Geld zu kriegen und gestohlen habe, aber es hat nicht funktioniert.
Also
hat mich verlassen.
Genau. Und dann bestrafe ich, also diese Verdrehung von Schuld, ich gebe den reichen Leuten die Schuld, ich bestrafe sie dafür und cope damit mit meiner Emotion, indem ich Leute bestrafe. Und das Gleiche dann halt auch mit Kim. Er kann sie nicht töten, er kann es nicht, sonst hätte er sie ja nicht gehen lassen. Weil dass er töten kann, hat er gezeigt. Und dann reagiert er sich quasi an anderen Frauen ab und benutzt das wieder als Coping, wäre so meine zweite Theorie, um quasi die Aggressionen da rauszulassen.
Mhm.
Wobei es mich ein bisschen verwundert, dass er die Frauen nicht gefoltert hat und nicht über 36 Stunden festgehalten hat und sowas, sondern sie einfach nur in Anführungszeichen erwürgt hat, um sie dann auseinanderzuschneiden. Aber vielleicht war das auch der einzige Teil, den er nicht übers Herz gebracht hat bei Kim.
Naja, er hat Kim ja auch gewürgt.
Aber er hat sie nicht umgebracht.
Ja, und vielleicht hat er deswegen die anderen alle gewürgt.
Das meine ich.
Ja,
dass
ja.
Er vielleicht diesen Teil des Es-zu-Ende-Bringens, den er mit Kim nicht gemacht hat, weil er sie nicht töten konnte, dass er diesen letzten Schritt immer wieder mit den Frauen gegangen ist und deswegen hat er sie nicht gequält, weil er das bei Kim gemacht hat und dieses eine Mal war genug, weil er sie bestraft hat. Und das letzte bisschen, das er vielleicht mit ihr, Anführungszeichen, gerne gemacht hätte, nämlich sie zu würgen und sie dann zu töten, weil er das nicht mit ihr gemacht hat, hat er es mit anderen gemacht.
Ja.
Weißt du, wie ich meine?
Ja. Was jetzt zum Ende hin, droppe ich noch eine Sache, die aber eher so Urban Legend ist. Es gab auch das Gerücht, dass er die Leber der Frauen gegessen hat. Wie ordnen wir denn das ein, wenn das gestimmt hat?
Hat die Leber in Korea irgendeine magische Wirkung? Wird ihr irgendwas zugesprochen?
Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Vielleicht haben wir ja unter euch ein paar Korea-Spezialisten oder vielleicht haben wir einige Hörer, die vielleicht aus Korea kommen und da vielleicht sich auskennen. Von daher, wenn ihr da was wisst, schreibt uns gerne.
Und genau, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Schreibt uns gerne und ja, gebt uns euer Feedback und eure Gedanken dazu. Wir sind sehr gespannt und wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Und ich würde sagen, damit sagen wir
tschüss!
Das war Blackbox, der Psycho-Podcast. Eine Produktion von Auf die Ohren. Konzept und Redaktion Maxi Bels und Barbara Focke.
Schnitt und Sounddesign Milan Fay. Projektleitung und Vermarktung Marie Seltmann.